Jesus kommt wieder. Eine Botschaft für die Adventszeit, die unser Herzen ausrichten soll auf das, was in dieser Phase, wo wir die Ankunft Jesu feiern, auch wichtig ist. Eine Botschaft, die nicht immer im Zentrum der Verkündigung steht, aber die doch total wichtig ist. Und mich hat sie schon seit längerer Zeit im Hinblick auf diesen Gottesdienst bewegt, dass wir in diesem Gottesdienst am 4. Advent uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Jesus kommt wieder. Er spricht selbst darüber, die Offenbarung spricht darüber. Und wir wollen beides heute anschauen, was Jesus selbst dazu sagt, was in den Evangelien darüber gesagt ist und was die Offenbarung darüber sagt. Heute Morgen hat mich jemand in der Gemeinde begrüßt und sagt, ich bin am Ziel bereits angekommen. Ich sage, oh, was meinst du damit? Ich verstehe jetzt deine Aussage gerade nicht. Ja, ich bin schon mit dem CGV-Bibelleseplan fertig. Bin schon durch die ganze Bibel. Dann habe ich gesagt, ich noch nicht ganz, mir fehlt noch aus 5. Mose und das Buch Esther was. Aber gestern habe ich noch mal die Offenbarung fast ganz durchgelesen und kann persönlich nur sagen, es hat mir sehr gut getan, mit diesem Bibelleseplan in diesem Jahr unterwegs gewesen zu sein. Und ich habe mir schon ein Exemplar für nächstes Jahr wieder gesichert, dass ich das nächstes Jahr noch einmal so wiederhole. Es ist eine gute Sache, wenn wir uns gegenseitig motivieren, das Wort Gottes zu lesen und es regelmäßig zu lesen. Und wir kommen dann auch an alle Themen, die die Bibel so zu bieten hat. Auch an dieses Thema, Jesus kommt. Wir lesen dazu Lukas Kapitel 21. Und das sind die sogenannten Endzeitreden Jesu, aus denen wir hier zitieren wollen heute Morgen. Dort heißt es, ab Vers 25, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Unser dritter Sohn ist beschäftigt in München an der Universität mit einem Forschungsprojekt, wo der Tsunami, der vor etwa 10, 12 Jahren in Thailand stattgefunden hat, nachgerechnet wird. Wenn ihr euch daran erinnert, es war, glaube ich, gerade in den Weihnachtstagen, als das geschehen ist, eine riesige Welle, die über das Land kam. Und den Menschen ist bange geworden. Und viele, viele haben ihr Leben verloren. Und wenn wir auf solche Ereignisse schauen, wenn wir auf die Buschbrände schauen, die gerade in Australien sind, oder andere Katastrophen, Erdbeben, sonstige Dinge, die in den letzten Jahren über unsere Erde gegangen sind, dann kann einem manchmal wirklich Angst und Bange werden. Sie werden verzagen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres, so haben wir gelesen. Die Menschen werden vergehen vor Furcht in Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Geht dir das auch manchmal so, dass du denkst, ja, was wird jetzt noch alles kommen? Was kommt noch auf uns zu? Wir hier in Deutschland leben ja in einem relativ geschützten Bereich. Aber da können uns auch Dinge passieren, die keiner vorbereitet hat oder keiner vorhergesehen hat. Es wurde in den letzten Tagen erinnert an den Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Wenige Tage bevor dieser Anschlag dort war, vor 3 Jahren, war ich dort an dieser Stelle, wo dieser LKW reingefahren ist. Ich war gerade in Berlin zu Besuch gewesen. Und so diese Konfrontation mit dem, was da passiert ist, oder als der Anschlag an Weihnachten in Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt war, waren wir auch dort kurze Zeit vorher. Man kann ganz schnell in Situationen hineinkommen, die man nicht mehr im Griff hat. Sowohl Naturkatastrophen als auch andere Dinge. Was gibt uns dann Hoffnung? Was gibt uns dann Trost und Zuversicht? Was geschehen wird in der Zeit des Endes, wird in Vers 27 beschrieben. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn. Dieser Begriff, der Menschensohn, ist eine besondere Bezeichnung für Jesus. Er wird kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist das, was bei der Himmelfahrt von Jesus gesagt worden ist. So wie er den Herrn Jesus habt auffahren sehen, so wird er sichtbar wiederkommen. Ich möchte heute nicht über die Details der Wiederkunft Jesus sprechen, sondern ich möchte über einige Punkte als Tatsachen sprechen und vor allen Dingen über die Entwicklung sprechen, in der wir leben, die bis dahin geht. 3 Punkte sind mir heute Morgen wichtig, wenn ich mit euch gemeinsam darüber nachdenke, über die Wiederkunft Jesu Christi. Das erste ist, dass Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist etwas, was eine Tatsache ist, die uns das Wort Gottes beschreibt. Manche sind sich unsicher darüber, wie das geschehen wird. Und ehrlich gesagt, je länger ich die Offenbarung studiere und je länger ich die Bibel lese, desto mehr Aspekte entdecke ich, dass das, was ich früher alles genau und bis ins Detail gewusst habe, in Frage gestellt wird. Und wo ich dann denke, ja, und es könnte vielleicht auch noch ganz anders sein. Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Und das ist eine Botschaft, die wir hier in der CGV immer wieder verkündigen wollen. Leider wird diese Botschaft der Wiederkunft Jesu manchmal von religiösen Sondergruppen etwas überbetont und als eine Drohbotschaft verwendet, mit der Angst gemacht wird. Und gerade Sie sind es, die da sehr großen Wert drauf legen. Aber die Botschaft von der Wiederkunft Jesu ist, und das ist der 3. Punkt, ist eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft, sondern sie soll in unserem Herzen und darf in unserem Herzen große Freude auslösen. Und deswegen der 2. Punkt, lasst uns die Zeichen der Zeit beachten und uns vorbereiten auf sein Kommen. Es kann sehr plötzlich sein. Manche versuchen das genau zu analysieren und sagen, das und das und das und das muss ja alles erst laufen und dann wird die Bibel studiert. Ist auch richtig, dass viel darüber in der Bibel steht, dass man so und so einordnen kann. Und das führt dann manchmal zu einer gewissen Lethargie, dass man sagt, ja, muss erst dies und jenes noch passieren. Die Jünger haben schon mit der Wiederkunft Jesu gerechnet. Meine Eltern haben mit der Wiederkunft Jesu gerechnet und meine Mutter wollte eigentlich gar keine Kinder kriegen. Wie schade wäre das denn gewesen, ja? Weil Jesus ja wiederkommt. Ja, klar. Er kommt wieder und es kann bald sein, es kann aber auch noch dauern. Nur es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind und dass wir unser Leben nicht von allgemeinen Dingen verwässern lassen. Wenn diese Vision nicht in unserem Herzen da ist, dann verwildert ein Volk. Das sagt uns Sprüche 29, Vers 18. Ein Volk verwildert, wenn keine Offenbarung da ist, wenn diese Vision fehlt, wenn dieser Blick nach vorne fehlt. Und heute Morgen ist mein inneres Ansehen und mein innerer Auftrag, mit euch diesen himmlischen Blick neu zu schärfen und zu schauen, dass wir in der Adventszeit nicht nur an den in Bethlehem gekommenen Jesus Christus denken und glauben, sondern dass wir bewusst in dieser Adventszeit auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus, der in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, achten und uns auch innerlich damit auseinandersetzen. Und dazu würde ich gerne mit euch einen himmlischen Blick nehmen und von einer Vogelperspektive aus in die Offenbarung hineinschauen. In der Offenbarung finden wir häufiger diese Formulierung "und ich sah". Das ist die Beschreibung, die Johannes, der die Offenbarung erfahren und empfangen hat, dafür bekommen hat, wenn er einen Blick in den Himmel tun konnte und im Himmel etwas gesehen hat, was auf der Erde geschehen wird. Und wir wollen heute Morgen in zwei Stellen der Offenbarung hineinschauen, die sehr ähnlich sind, und zwar einmal in Offenbarung Kapitel 6, Vers 2 und die zweite Stelle in Offenbarung Kapitel 19, Vers 11. Und in beiden dieser Stellen sehen wir biblische, himmlische Bilder, die uns gegeben werden, die sehr ähnlich aussehen. Offenbarung Kapitel 6, Vers 2. Und ich rate, dass du diese Kapitel noch einmal zu Hause nachliest. Wenn du in dem Bibelleseplan drinne bist, dann kommst du sowieso darauf oder bist auch schon darauf gekommen. Ansonsten nimm dir die Offenbarung noch mal vor und lies sie gerne auch in einem Rutsch durch. Es dauert gar nicht so lange und man bekommt dann doch noch mal so ein Gesamtbild dafür. In der Offenbarung Kapitel 6 werden Pferde beschrieben, auf denen Reiter sitzen. Ein schwarzes Pferd, ein rotes Pferd, ein fahles Pferd und als allererstes wird das weiße Pferd beschrieben. Ich sah und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend um zu siegen. Offenbarung Kapitel 19, und da greife ich nur einen Vers heraus, in Kapitel 19 werden ganz viele Beschreibungen dieses Pferdes und vor allen Dingen auch des Reiters gegeben, der auf diesem Pferd sitzt. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Die Beschreibung dieser beiden Pferde ist sehr ähnlich. Und das, was Joachim uns vorhin als ein Bild weitergegeben hat, das ging ja so in eine ähnliche Richtung. Ein Krieger, der Krieg führt für die Heiligen, für die Gerechten. Nun, wenn man sich jetzt mit der Offenbarung beschäftigt, dann ist die Frage, handelt es sich bei diesen beiden Stellen um dieselben Pferde und um dieselben Reiter und ist die Bedeutung dieselbe oder ist es eine andere Bedeutung? Wenn wir jetzt in einer Connect Group hier zusammen wären, dann würde ich sagen, okay, wir schlagen die Bibel auf und lesen ein bisschen intensiver, das könnt ihr auch nochmal persönlich für euch nachvollziehen und dann würden wir diskutieren. Ist damit das gleiche Pferd und vor allen Dingen auch der gleiche Reiter gemeint? Und wenn wir den Zusammenhang lesen, ich möchte das jetzt nicht in eine Diskussion hineinführen heute Morgen, dann wird uns sehr schnell klar, hier sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge gemeint. Wenn wir in die Offenbarung 19 hineinschauen, dann sehen wir die Beschreibung von Jesus, der auf diesem weißen Pferd reiten, und natürlich ist das ein Bild, was hier für ihn gebraucht wird, als der siegreiche Held beschrieben wird, der in Macht und Herrlichkeit kommt, um, ja, Krieg zu führen in Gerechtigkeit. Und das ist ein interessanter Aspekt, den die Offenbarung uns zeigt, dass Jesus selbst ein Heer anführen wird am Ende der Zeiten. Das ist für unsere Ohren vielleicht etwas ungewöhnlich und irritiert vielleicht den einen oder anderen heute Morgen auch. Aber ihr könnt das selber mal anschauen in der Offenbarung. Er sitzt auf diesem weißen Pferd und er ist derjenige, dem Anbetung gebührt, dem Ehre und Herrlichkeit gebührt. Derjenige, der auf dem anderen weißen Pferd in Offenbarung 6 beschrieben wird, und das ist die sogenannte Beschreibung der Siegelgerichte, die uns dort gegeben wird, ist keineswegs gleichzusetzen mit Jesus Christus, sondern das ist sein Gegenspieler, Satan, der Antichrist, das Böse schlechthin, der Geist des Antichristen, der die Welt immer mehr durchzieht und die Welt immer mehr versucht, unter seine Kontrolle zu bringen. Wir wollen diese beiden Aspekte heute so aus der Überschau anschauen und im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu uns damit auseinandersetzen und uns die Frage stellen, welcher Charakter prägt mich? Welcher Charakter prägt dich? Diese beiden Strömungen sind in unserer heutigen Zeit da. Und wir sehen eine ganz starke Vermischung in dem, was wir an geistlicher Entwicklung auch in unserer Welt haben. Bei Menschen, und ich spreche da bewusst von Christen und Nichtchristen, vermischen sich Gedanken und es fällt ihnen oft schwer, klar auseinanderzuhalten und sie daraufhin zu unterscheiden, was woher kommt. Positionen, die einstmals klar waren, werden aufgegeben und weil persönliche Interessen und Vorteile im Vordergrund stehen, ist auf einmal nicht mehr so wichtig, was wahr ist und was falsch ist, sondern es geht nur um mich, ich, meiner, mich und mir. Und diese Entwicklung sehe ich auch leider hier und da in der Gemeinde. Es geht nicht darum, dass das Werk von Jesus im Vordergrund steht, sondern es geht darum, dass es mir gut geht. Und damit werden wir egoistisch. Und wir kommen von unserem eigentlichen Auftrag weg. Warum ist diese Vermischung da? Eben deswegen, weil diese beiden Kräfte da sind. Die Kraft des Evangeliums, die Kraft des weißen Reiters aus der Offenbarung 19, Jesus Christus, der in Macht und Herrlichkeit kommt. Und die Kraft des weißen Reiters, der das Böse bringt, Offenbarung Kapitel 6, durch die Siegelgerichte. Das sind geistliche Strömungen, die wir auch heute sehen. Und besonders deutlich wird mir das an Israel. Israel ist so etwas wie Gottes Zeiger an der Weltuhr, an dem man ablesen kann, was die Stunde geschlagen hat, an dem man ablesen kann, wie die Zeitgeschichte läuft und wie sie geschieht. Ich freue mich auf die Reise, die wir im November als Gemeinde nach Israel planen, mit einer Gruppe von Leuten. Übrigens sind noch ein paar Plätze frei geworden in der Zwischenzeit wieder so. Falls jemand Interesse daran hat, könnt ihr euch an Sigi Klemm oder an Lille Klemm oder Angelika Göpfert wenden. Wir haben dort eine Initiative gestartet, um uns das nochmal auch mit eigenen Augen gemeinsam anzustauen. Die Vermischung, das habe ich vorhin schon erwähnt, hat zwei Namen, die in der Offenbarung wie gegeneinander aufgestellt und ausgespielt werden. Das ist einmal der Antichrist und sein Heer, das Böse schlechthin, und Jesus als derjenige, der von seinem Vater gesandt wird und durch den letztendlich die Weltgeschichte geschrieben werden soll und zu einem Ende gebracht werden soll, was Gott verherrlicht und was ihm die Ehre gibt. Und je weiter sich die Weltgeschichte entwickelt, so bin ich überzeugt, dürfen wir uns erlauben, einen unklaren Standpunkt einzunehmen. Und das Ziel meiner Predigt heute Morgen ist im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu, dass wir klare Standpunkte haben, persönlich und als Gemeinde, dass wir nicht dem antigöttlichen Wertesystem Folge leisten, das sich in unserer Gesellschaft immer mehr ausbreitet, sondern dass wir in diesem Kampf, in dem wir stehen, uns klar zu dem Reiter von dem Pferd aus Offenbarung Kapitel 19 stellen, nämlich zu Jesus Christus. Er ist der Herr. Jesus kommt wieder und diese Botschaft ist aktuell für uns als CGV und wir wollen uns in diesen Weihnachtstagen dieser Botschaft stellen. Ich habe heute Morgen einige Fragen an dich, die du als persönliche Fragen in die Weihnachtszeit mit hineinnehmen kannst. Und gerne stelle ich dir die Unterlagen zur Verfügung, sodass du sie auch später nochmal für dich nachbearbeiten kannst. Das könnt ihr heute Morgen gar nicht alles aufnehmen, was an Details dort wichtig wäre aus der Offenbarung. Deswegen vergebt mir, wenn ich ein bisschen überblicksmäßig darüber gehe. Welcher Charakter prägt dich? Prägt dich der Charakter des Tieres oder der Charakter des Lammes? Beides sind Tiere in Anführungszeichen, aber die Offenbarung kennt ein besonderes Tier und sogar mehrere Tiere, die als Symbole für das Böse, für das Widergöttliche da sind, für den Antichristen, für Satan schlechthin selbst. Satan, der Gott nachäfft und die ganze Erde staunt über seine Wunder. Das Tier, der Antichrist, der gemeinsam mit den Königen der Welt gegen Jesus das Lamm voranzieht. Sein Ende ist schon vorprogrammiert im Feuersee. Ist es dieser Geist, dieser widergöttliche Geist, der uns prägt und der unsere Denke prägt? Oder ist es das Lamm, Jesus, der auf dem Thron sitzt, der alle Anbetung würdig ist? Das Lamm leitet seine Jünger, seine Gläubigen, seine Nachfolger. Die Gemeinde folgt dem Lamm freiwillig. Früher war häufiger von dem Wort der Lammesnatur, die uns prägt, die Rede. Das haben wir heute teilweise schon richtig vergessen, dass es hier um diese Natur von Jesus Christus geht, die uns prägen soll. Und deswegen ist auch meine Frage, auf welches Pferd setzt du? Setzt du auf dieses weiße Pseudopferd, das aus dem Abgrund heraufsteigt, das ein Bund mit Israel schließt und ihn dann wieder brechen wird, das ein Weltzahlungssystem einführen wird und das Krieg gegen die Heiligen Gottes führen wird? Ihr merkt, ich reiß da ganz viel heute Morgen an, was man gar nicht so vielleicht alles aufnehmen kann. Aber versucht es mal so auf euch wirken zu lassen. Ehrlich gesagt, wurde mir noch mal ganz anders, als ich in den letzten Tagen darüber gehört habe, was Facebook dann für eine eigene Währung jetzt einführen will. Natürlich wurde schon viel darüber spekuliert, als der Euro kam und als andere Zahlungssysteme kamen. Ist das das Zahlungssystem der Endzeit? Wir merken, das entwickelt sich immer weiter. Das geht immer weiter vorwärts. Und es ist wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir nicht nur bei allem einfach mitmachen und sagen, ja, ja, wird schon sein. Dann setzen wir auf das weiße Pseudopferd. Es ist aber wichtig, dass wir auf das richtige Pferd setzen, nämlich auf Jesus, den Wahrhaftigen, den Treuen, den Herrn aller Herren, den König aller Könige, denn er wird letztendlich der Sieger sein. Zu einem gewissen Zeitpunkt wird es aussehen, als wenn sein Pferd in dem Rennen zurückliegen wird, um dieses Bild einmal zu benutzen. Aber ich sage euch, dieses Pferd wird gewinnen. Und es wird nicht das weiße Pseudopferd sein, was gewinnt, und schon gar nicht das schwarze und auch nicht das rote und auch nicht das fahle Pferd, sondern Jesus Christus als Sieger, der derjenige ist, der König aller Könige und der Herr aller Herren ist. Ihm ist wirklich alle Gewalt gegeben. Und deswegen ist die Frage an uns heute Morgen, welchem Geist geben wir Raum? Geben wir dem Geist des Antichristen Raum? Und Johannes, der Apostel, sagt in seinem Brief, dass dieser Geist des Antichristen schon unter uns ist, dass er da ist und sich immer breiter macht. Und dieser Geist des Antichristen ist in demjenigen, der Jesus Christus nicht bekennt. Das sagt der Apostel Johannes so ganz klar. Und er ermahnt uns, dass wir uns zu Jesus halten, zu Jesus bekennen, dass wir den Vater und den Sohn nicht leugnen, sondern dass wir uns zu ihm stellen. Und wie gut, dass das heute geschehen ist, dass zwei das ganz klar getan haben. Oder stellen wir uns zum Geist des Herrn Jesus Christus, das innere Zeugnis von Jesus, das in unserem Leben wirkt, die Gemeinschaft mit Jesus, die Anbetung des Lammes auf dem Thron und der Geist der Weissagung, der in Offenbarung 19, Vers 10 als ein Zeichen beschrieben wird, dass wir zu Jesus Christus gehören und dass wir bei ihm sind. Und auch aus diesem Grunde geben wir Weissagung und dem prophetischen Wort in unserer Gemeinde Raum, weil es uns wichtig ist, dass wir motiviert sind, die richtigen Werke zu tun und die richtigen Früchte in unserem Leben zuzulassen. Wenn wir dem Geist des Antichristen Raum geben, dann werden die Werke des Fleisches, die Werke der Sünde in unserem Leben da sein. Wie zur Zeit Noahs, nur noch in schlimmerer Variante. Und das sehen wir heute. Götzendienst, falsche Götter und Mächte, Zerstörung, Egoismus, Schamlosigkeit, Undankbarkeit, Streit, Streitereien. Das sind die Werke der Sünde und des Fleisches. Wir trennen uns davon in Jesu Namen und wir geben der Frucht des Geistes Raum, die der Heilige Geist in uns wirkt. Die Frucht des Geistes, die Liebe, Freude, Langmut, Geduld, Freundlichkeit, Barmherzigkeit und andere Dinge sind. Durch den Heiligen Geist sind wir geleitet und unser Leben ist geführt. Wir fangen an, im Heiligen Geist zu wandeln, wie uns der Galaterbrief im Kapitel 5 es sagt. Und die Frucht wächst aus dieser Beziehung heraus. Welcher Geist prägt uns? Und ich sagte schon, es macht sich besonders an einem Punkt deutlich, nämlich an unserer Haltung zu Israel. Wie ist deine Haltung gegen Israel und Jerusalem? Wir merken, dass das ganz umstritten ist, dass Nationen sich gegen Israel und gegen Jerusalem stellen. Und da, wo sich Leute für Israel einsetzen und für Jerusalem einsetzen, da werden sie von der ganzen Weltgemeinschaft geächtet. Ich möchte nicht politisch werden, sondern das ist eine geistliche Komponente, die wir hier sehen. Alle Nationen ziehen gegen Israel. So wird es am Schluss sein, dass Krieg gegen Israel geführt wird. Der Antichrist vereinigt sich gegen das Volk Gottes. Der Geist von Babylon ertränkt alle Nationen. Babylon als ein Zeichen der Wiedergöttlichkeit, der großen Hure, auf die wir gleich noch kommen werden. Sind wir gegen Israel und gegen Jerusalem oder sind wir für Jesus und für das Lamm, die vor den Thron unseres Herrn kommen werden, um ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben? Die Offenbarung ist so reichhaltig und voll davon, was sie darüber spricht, wie es geht, wenn wir uns zu Jesus Christus halten. Und sie sagt uns in Kapitel 15, Vers 4, dass alle Nationen kommen werden und vor dem Thron anbeten werden. Und das Neue Testament zeigt uns an anderer Stelle, dass jedes Knie sich vor Jesus Christus beugen wird und dass jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist unser Herr. Sein Pferd wird gewinnen. Sein Pferd wird der Sieger sein. Und es ist wichtig, dass wir auf das richtige Pferd setzen. Zu welcher Gruppe gehörst du? Gehörst du zu der Gruppe der Menschen, die sich orientieren an der großen Hure Babylon, von der manche sagen, dass das die Welteinheitskirche ist, die paktiert mit dem Antichristen? Ich weiß nicht, ob man das so beschreiben kann, und da werden ja auch manchmal Namen genannt, welche Kirche das dann ist. Davon möchte ich mich heute Morgen enthalten. Ich glaube, dass es eine Pseudo-Religion sein wird, die das Geglaubte spielt und die deswegen gegen Jesus Christus ist und nicht wirklich für ihn ist. Die Bibel sagt, dass der Geist von Babylon die Menschen, die dem angehören, trunken macht, nicht mehr sinneswahrnehmend richtig etwas aufnehmen könnt von dem Blut der Zeugen. Das heißt, wo Menschen umgebracht worden sind, um ihres Glaubens willen Märtyrer. Und wir sehen, dass die Christenverfolgung in unserer Zeit größer fast denn je zuvor ist. Viele leiden um ihres Glaubens willen. Und auf der anderen Seite wird geistlicher Ehebruch begangen mit anderen Göttern, wo Menschen nicht mehr Jesus Christus folgen, sondern anderen Göttern ihre Aufwartung machen. Wie unterschiedlich ist es, wenn wir an die Braut Jesu denken? Und das bist du. Da gehörst du dazu. Erkauft durch das Blut von Jesus, reingewaschen. Deswegen habt ihr heute Morgen weiße Kleider angehabt. Das ist ein Bild, was aus der Offenbarung entlehnt ist. Die Gemeinde, die in dem Geglaubten lebt und die sich an den Bräutigam hingibt, die eine reine Liebesbeziehung und Klarheit in sich trägt. Liebe CGV, verstehen wir uns als diese Braut, als diese Braut, die zu Jesus gehört und die ihm folgt? Oder gehören wir zu denjenigen, die bereitwillig das Mahlzeichen des Antichristen, die sogenannte 666, annehmen werden. Interessant ist, wie die Offenbarung über zwei verschiedene Zeichen, zwei verschiedene Siegel spricht, nämlich das Siegel Gottes, mit dem die Heiligen versiegelt sind, ein Siegel an der Stirn. Auch der Epheserbrief lehrt uns darüber, dass wir dieses Siegel Gottes tragen können, der Heilige Geist. Und dass wir versiegelt sind bis hin auf den Tag der Erlösung. Oder das Zeichen des antigöttlichen Systems, dessen, was Satan die Ehre gibt, was ein inneres Bekenntnis zum Namen des Tieres, des Antichristen sein wird. Was prägt dein Leben? Welches Zeichen trägst du? Äußerlich ist von uns derzeit da nichts gefordert. Aber es wird dieser Zeitpunkt kommen, wo man das auch äußerlich ausdrücken muss. Wem gebührt deine Anbetung? Dem antichristlichen Geist und seinem Bild? Der Antichrist wird ein sprechendes Bild aufstellen, vor dem sich alle Welt verneigen wird und es anbeten wird. Oder gehören wir zu denjenigen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten? Zehntausende mal Zehntausende, Offenbarung Kapitel 5, beten Jesus Christus an. Der Ausdruck der Anbetung ist so ein wunderbares Geschenk, was wir haben, wo wir sagen können, Jesus, wir gehören zu dir. Alle Nationen werden kommen und vor dem Lamm anbeten, vor Jesus Christus, dem richtigen Reiter, dem richtigen Pferd. Und es wird eine Stadt geben, die bewohnt werden soll. Die Stadt Babylon oder das neue Jerusalem. Auch hier sind diese beiden Extreme da. Die große Stadt Babylon als ein Sinnbild für das Negative, für geistliche Hurerei, für Abwendung von Gott, eine Behausung der Dämonen. Diese Stadt wird zerstört und verwüstet werden. Und dann malt uns der Apostel Johannes in der Offenbarung dieses Bild vom neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt, für die, deren Namen im Buch des Lebens steht. Ich traue mir gar nicht zu, euch das auch nur ansatzweise zu beschreiben, wie das sein wird. Es wird wunderbar sein, es wird klasse sein, es wird richtig, richtig, richtig gut sein. Und diese Stadt, das neue Jerusalem, ist bereitet wie eine Braut für den Bräutigam. Und in dieser Stadt wird Jesus Christus selbst das Licht sein. Es wird kein anderes Licht gebraucht sein, weil Jesus Christus selbst das Licht ist. Auf welches Pferd setzt du? Steht dein Name im Buch des Lebens? Weißt du, dass Gott dich liebt und dass er dich vorbehaltlos angenommen hat? Hast du diese Heilsgewissheit und die Gewissheit der Sündenvergebung? Lebst du in der Erwartung seiner Wiederkunft? Begeistert dich das Leben mit Jesus? Führst du dein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes? Jesus selbst ist die Antwort. Und du darfst heute Morgen an diesem 4. Advent sagen, egal ob du schon 20 Jahre an Jesus glaubst oder ob du noch nie einen Anfang mit ihm gemacht hast. Du darfst heute Morgen sagen, Jesus, mit diesem deinen Geist möchte ich leben. Ich glaube, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und ich glaube, dass die Salbung, die ich von dir empfangen habe, in mir bleibt und mich auf den richtigen Geist, auf das richtige Pferd ausrichtet. Ich hatte meine Predigt gestern schon fast fertig, als ich dann nochmal Offenbarung 22 las. Und dann habe ich sie bewusst noch um 2 Folien erweitert. Und das sind die Verse, die das letzte Kapitel der Offenbarung an uns schreibt. Und ich möchte gerne, wenn ich jetzt diese Verse lese, dass ihr dazu aufsteht, als ein Zeichen des Respekts vor dem Worte Gottes. Jesus kommt bald. Könnt ihr bitte euch auf euren Plätzen erheben? Ja, ich komme bald. Glücklich ist, wer an der prophetischen Rede in dieser Schriftrolle festhält. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan haben. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald. Das ist der vorletzte Vers in der Bibel. Amen, komm, Herr Jesus, komm. Können wir das gemeinsam sagen, dieses ab dem Amen? Amen, komm, Herr Jesus. Amen, komm, Herr Jesus. Vater, und ich bete, dass diese Botschaft unser Herzen berührt und unser Leben nachhaltig beeinflusst. Ich bete, dass wir als Gemeinde in dieser Erwartung leben. Jesus, kommt wieder. Wir ehren dich, Jesus, als König und Herrn. Wir preisen dich und wir loben deinen Namen, Herr. Ich bete, dass Menschen, die dich nicht kennen, Jesus Christus, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, heute Morgen dieses Angebot von dir annehmen, dass sie ihr Leben dir geben, Jesus Christus. Wenn das für dich zutrifft, dann komm hier vorne zu unserem Gebetsteam auf der linken Seite von mir aus gesehen, von dir aus auf der rechten Seite. Die beten für dich, dass du Jesus Christus aufnehmen kannst. Und wenn du spürst, dieser antichristliche Geist durchströmt dich immer mehr, du möchtest dich innerlich davon lossagen und trennen, geh auch zum Gebetsteam hin. Die dienen dir. Oder wenn du ein anderes Anliegen hast, geh zu ihnen hin. Sie sind gerne für dich da. Und wir wollen uns durch ein gemeinsames Lied noch einmal auf dieses Thema innerlich ausrichten, bevor Miriam dann den Gottesdienst abschließen wird.